wenn ich mich nackter zeige, dann schrecke ich ab. Dann habe ich mehr eine Schutzbarriere und ich fühle mich wohl in meiner Gestalt, in meinem Dasein. Desto höher meine Schuhe, desto kürzer mein Rock, desto mehr Latex, dann natürlich hat das so eine super starke sexuelle Anspielung. Und aber das, was mich empowert, ist dieser Schockfaktor.
Herzlich willkommen zu Selbstbilder. Ich bin Saiba Humsi, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich möchte in diesem Podcast von meinen Gästen wissen, wer sie sind, was sie zu den Personen gemacht hat, die sie sind und wer sie sein wollen. Also ganz leichte Fragen, Smalltalk-Fragen, die ganz leichten Fragen des Lebens. Und Selbstbilder ist inspiriert von der Ausstellung Rienike Dijkstra Still Moving in der Berlinischen Galerie. Und mein Gast für diese Folge ist Domitiana, the one and only, the queen.
Hey, what's up?
Ich freue mich so. Wir haben uns noch nie kennengelernt in echt.
Und nicht IRL.
Ich habe richtig Bock auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist.
Ich auch. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, voll. Und ich dachte, ich fange genauso Smalltalk-mäßig auch mit dir an. Das war eine ganz easy Frage. Bist du gerade im Reinen mit dir?
Oh. Oh mein Gott.
Schieß los.
Mehr als letzte Woche.
Oh.
Mehr als letzte Woche.
Okay.
Ich hatte irgendwie so einen Turning Point. Der war Kesha. Ich durfte eine Rede für die Queen Kesha halten.
Oh, krass.
Genau. Eine vierminütige Rede. Ich habe noch nie eine Rede gehalten in meinem Leben. Also so auf diesem professionellen Weg, in der professionellen Ebene. Und das hat mich sehr überfordert und gleichzeitig emotional sehr getroffen, weil sie emotional getroffen war. Und dann habe ich irgendwie wieder so alles in einer anderen Perspektive gesehen und war so, ey, es ist wichtiger, Human Connections zu machen und sich zu berühren mit den Erfahrungen, die man hatte. I don't know. Und seitdem geht es mir ein bisschen besser und ich habe einen klareren Weg vor Augen. Aber ich muss sagen, diese Zeit gerade ist eine Zeit, die sehr geprägt ist von sehr viel sich selbst hinterfragen, Umfelder hinterfragen, Ziele, Träume, so ein bisschen alles.
Und warte, bevor wir über das Jetzt reden, was genau in dem Treffen hat es bei dir ausgelöst, dass es dir so viel Positives gegeben hat? Das ist ja Wahnsinn.
Also ja.
Was war das? Einfach, weil du es so inspirierend fandest, sie zu treffen? Oder hat sie was Bestimmtes zu dir gesagt?
Es war dieser Moment, da war ich schon auf der Bühne und habe die Rede gehalten und habe den Song Praying, den sie hat, eingebaut. Und der geht um ihr Missbrauchsfall mit Dr. Luke und ihre Befreiung. Also damals war sie noch nicht frei von dem Vertrag, aber ihr Versuch vor Gericht, sich davon zu befreien und wieder singen zu können und ihre eigene Stimme, die Rechte an ihre eigene Stimme zu haben. Und ich habe es eingebaut, weil ich gemeint habe, mit 15 hat er mich total berührt. Und nicht nur, weil ich versucht habe, die hohe Note nachzusingen, sondern ich habe gemerkt, da ist irgendwas sehr Tiefes, was gerade verarbeitet wird. Und ich habe sie gesehen im Publikum und sie hat fast geweint und hat mir danach gesagt, you made me cry and you're so sweet and thank you for saying that. Und da war ich so, danke, dass du den Song gemacht hast. Und das war so ein kranker Full-Circle-Moment. So schwer es ist, solche Erfahrungen nicht nur sie hat es ja durchgemacht, sie ist ein Opfer davon, und dann noch in die Kunst zu verarbeiten. So schwer das alles ist und wahrscheinlich Horror für sie war, habe ich, glaube ich, war so ein Moment, wo man gemerkt hat, ey, es hat jemanden erreicht und es hat jemanden geholfen. Mhm. Und das gibt so viel Hoffnung, das gibt so viel Stärke. Das hat mich wirklich weitergebracht.
Naja, für alle, die den Song nicht kennen, einmal erklären, worum es geht und was es für ein Song ist und für eine Geschichte.
Genau, Praying ist, ich weiß nicht, wann es released wurde, um exakt zu sein. Ich glaube, um 2010 oder bis 2012. Mhm. So auf jeden Fall die Ära, wo Kesha schon Höhepunkt erreicht hatte, aber irgendwie dann weniger Musik released hatte. Und sie hatte eine enge Zusammenarbeit, aber auch exklusive Zusammenarbeit mit Dr. Luke. Mhm. Das ist ein Produzent, der immer noch arbeitet, der immer noch für Doja Cat, Katy Perry, Kim Petras leider auch arbeitet. Und sie ist vor Gericht gegangen wegen, also Trigger Warning, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung, weil sie ein Opfer davon war, wegen diesem Producer. Und hat, soweit ich weiß, also es hat sich super lange gezogen, dieser Gerichtsfall. Und dann hat sie einen Song darüber released und hat gesagt, I hope you're somewhere praying. I hope your soul is changing. Und dann redet sie darüber, wie schwer es ist, sich selbst so ihre Macht zu reclaimen. Und das hat sie, glaube ich, erst jetzt geschafft. Und ihre Rede bei diesen Awards war auch wunderschön.
Ja.
Aber ja, den Song muss man hören. Ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man für sich erleben. Das ist ein sehr langsamer Song, sehr emotionaler Song. Aber damals hat er mich berührt. Da habe ich auch nicht verstanden, worum es komplett geht. Und heutzutage höre ich den immer noch und spüre die ganze...
Du hast ihn gehört mit 15, meinst du, ne?
Mhm, ungefähr.
Ich finde das krass, dass du sagst, Du hast nicht ganz verstanden, worum es ging, aber es hat dich berührt.
Ja.
Weil mir ist letztens nochmal bewusst geworden, dass ich mit 15 im Vergleich zu der jüngeren Generation jetzt, also der Gen Z irgendwie, noch nicht wusste, was Sexismus ist und auch nicht, was Machtmissbrauch ist. Also ich wusste das mit 15 nicht. Ich habe das irgendwann, dann kam MeToo und so, das war, da war ich glaube ich 16, 17, 18 oder so. Und dann gab es ja diese große Debatte darüber und dann war ich auf, dann habe ich das erst verstanden und habe erst gelernt, was das ist. Und ich glaube, die jetzigen 15-Jährigen, wenn die so einen Song hören oder wie die zum Beispiel auch gerade diesen PDD-Fall und so besprechen, die sind da viel weiter. Weiter hat direkt so eine Wertung. Aber ich glaube, die haben da schon viel mehr Wissen mitgegeben bekommen, was natürlich einen auch früher vielleicht schützen kann.
I hope.
Ja.
I hope. Ich habe das Gefühl, es wird, also auch meine Cousine, sie ist 17, 18, sie hat ein größeres Bewusstsein dafür. Aber ich habe das Gefühl, die Fälle werden nicht weniger. Es wird einfach viel mehr darüber geredet. Und das ist für mich so immer wieder so ein Ding von so, ah, okay, man hat, also.
Aber Sprache kann ja schon total empowern.
Kann empowern und kann, also. Vielleicht, ja, präventiv ein bisschen, aber so schützen, wie du meintest. Aber ich sehe immer noch so super viele Fälle davon. Dann denke ich mir so, okay.
Ja, klar.
Aber es ist wichtig. Ich glaube, das fand ich auch krass, dass es mich berührt hat und dass ich die Macht davon verstanden habe und dass das irgendwas bewegt hat.
Mhm. Also ich kann mir auch voll vorstellen, dass es vielleicht gerade auch so ein krasser Moment war, über diesen Song und wie mit ihr zu connecten. Weil du ja gerade auch einen Song veröffentlicht hast, Victoria, in dem es ja auch um Missbrauch geht. Hat das irgendwie auch nochmal da mit reingespielt? In die Situation, dass du da gerade auch, also es war ja öffentlich, glaube ich, das erste Mal, dass du so einen persönlichen Song veröffentlicht hast, auf diese Art.
Ja. Ich glaube, es war immer so, ich überlege bei Marlena, wobei Marlena war kein Missbrauchsfall, aber so ein bisschen dieses Gefühl von, ich bin nicht in einem sicheren Umfeld, ich werde gerade richtig respektlos behandelt, wie komme ich da raus, irgendwas passiert, was nicht ganz nach meinem Willen geht. Aber bei Victoria ist es natürlich viel, viel ernster. Und ich habe ehrlicherweise in dem Moment, war ich einfach komplett, ich habe alles ausgeblendet. Ich habe nur Kesha gesehen in dieser Crowd. Und war so, you're my everything. Aber natürlich, nee, es hat mich total also gestärkt. Und ich hatte danach tatsächlich, habe ich einen Fan getroffen. Sie hat draußen gewartet, Lilly heißt sie. Und meinte zu mir, Victoria hilft mir total. Ich hatte jeden Tag, ich hatte auch so eine Erfahrung.
Mann, wie toll.
Und das war direkt danach. Die Tränen sind geflossen.
Ich liebe das. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Gänsehaut kriege. Kennst du so Leute, die immer sagen so, guck mal, Gänsehaut. Und man ist so, ja, okay, du übertreibst jetzt.
Ja, ja, aber
so bin
du
ich gerade
wirklich
die ganze Zeit. Nee, voll schön. Ich kenne das auch voll, diese Momente, wenn man so einfach eine Person kennenlernt und es gibt einem so viel und das ist so inspirierend und man fühlt sich so wie belohnt für seine Arbeit oder so, weil es einem einfach so viel Kraft gibt und man dann so lange noch daran denkt und davon zerrt. Also freut mich voll, dass du sowas irgendwie letzte Woche erlebt hast.
Geil, danke.
Du hast aber ja gesagt, dass, also meine ursprüngliche Frage war ja, ob du jetzt im Reinen gerade mit dir bist und du meinst ja seit dem Treffen wieder mehr.
Ja.
Was ist denn drumherum passiert, dass, also dass, ne, dass erst seit letzter Woche wieder sich so ein bisschen eingerenkt hat für dich?
Also es ist gerade eine Phase, weil ich sehr viel release und so auf meine erste Tour mich vorbereite.
Heute kam ein neuer Song raus.
Heute kommt ein neuer Song raus?
Also wir veröffentlichen den Podcast später, aber trotzdem, du hast heute einen Release-Day.
Heute ist ein Release-Day, danke dir. Oh nice. Und Release-Days sind bei mir, ich glaube viele Künstler und Künstlerinnen erleben das immer anders, aber bei mir sind Release-Days Katastrophe. Ich bin dann echt so, ja. Ich denke, weil es ist immer so was Persönliches und auf einmal exposed man die eigene Gefühlswelt. Bei Victoria war es ganz schwer, obviously. Aber bei Europa Center irgendwie auch, weil es ist sehr, es ist ein sensibles Thema trotzdem. Ich wurde sehr verletzt und habe darüber einen Song geschrieben und es ist sehr detailliert. Da sind Teile der Konversation mit drin und ich denke dann immer, nicht nur wegen der Person, über die ich das geschrieben habe, ist das irgendwie so, ich expose mich, sondern ich zeige es ja allen, die das sehen wollen. Das macht einen sehr vulnerabel und ich vergesse das immer, wie sehr das mich trifft. Aber ja, ich bin happy, dass ich heute hier bin und darüber reden kann und
ja,
so ehrliche Bestandsaufnahme machen kann. Aber nee, die letzten Wochen waren echt schwer. Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder sehr viel von sich offenbart nach draußen, ist es schwer, immer zurück zu sich selbst zu finden und zu sagen, okay, wo bin ich gerade, wenn ich alleine bin? Weil man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit connected. In dem Moment, wo ich mein Handy in der Hand nehme, habe ich Managementgruppen, Arbeitssachen, Social Media. Und wenn ich die ganze Zeit nach außen auch was poste, ist es schwer, dann die Energie für sich zu behalten. Und die ist wichtig, weil sonst, ja.
Fühlst du dich sicherer, wenn du die Domiziana bist jetzt hier im Interview, wo du ja quasi ne, auch eine Figur bist?
Ja, voll.
Oder fühlst du dich...
Ich gehe immer so raus.
Fühlst du dich sicherer, wenn du wenn du zu Hause die Domiziana bist, die irgendwie auf der Couch sitzt und Netflix guckst?
Mm. In beiden existiert beides die ganze Zeit. Also ich glaube, so gerade fühle ich total viele Emotionen. Ich fühle mich auf jeden Fall selbstbewusster, wenn ich in meiner kleinen
Rolle,
meine kleine Rolle schlüpfe. Mein kleiner Fashion-Moment. Ich liebe Fashion dafür. Es hat immer so eine, es hilft einem dabei, sich so wohler zu fühlen. Rolle fühlt sich auch immer so komisch an, als ob ich nicht ich selbst wäre, sondern ein bisschen.
Aber irgendwie ist es ja, also ich kenne es ja selber von mir, ne? Also ohne, dass ich jetzt sagen will, du bist in der Rolle und das irgendwie von außen werten will. Aber ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie einen wichtigen Moderationsjob habe, dann zieh ich irgendwie vorher einmal mein Outfit an und bin so, oh nee, ich fühle es irgendwie gerade nicht und jetzt muss ich vor so vielen Leuten und ich bin aufgeregt. Und dann habe ich mein Outfit an, dann bin ich irgendwie 2 Stunden in der Maske und dann habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich Cyber Humsi, die Moderatorin.
Geil, okay.
Es ist so, wie als würde ich so ein Kostüm anziehen. Und natürlich ist es irgendwie eine Rolle. Also für mich voll.
Okay.
Also absolut gar nicht, weil ich dann so anders bin, sondern weil ich gehe dann da so bewusst rein. Ich stehe jetzt auf der Bühne vor so vielen Leuten. Es ist ja so, das sind ja Jobs, ne? Also wir machen natürlich nicht genau das Gleiche, aber wir stehen beide beruflich auf Bühnen.
Genau.
Und es ist ja einfach total eigentlich nicht auf eine Art, na was heißt nicht, es ist ja nicht natürlich. Natürlich muss man irgendeinen Umgang damit finden, dass man auf der Bühne irgendwie klarkommt.
Dass man es verarbeiten kann. Genau, dass man auf der Bühne klarkommt, aber dass man es auch im Nachhinein irgendwie verarbeiten kann.
Ja.
Kannst du dich erinnern, nachdem du auf der Bühne warst, an was passiert ist auf der Bühne oder hast du auch so Blackout-Moments? Ich habe so Lücken immer.
Also ich habe das schon auch zum Beispiel nach einer Podcast-Aufzeichnung, dass ich oft nicht bewerten kann oder auch nach einem Gespräch auf der Bühne, war es jetzt gut oder schlecht. Oder dass ich häufig nur die schlechten.
Ah, same. Habe.
Bei dir auch?
Oh ja, fully.
Ja. Und, aber Blackout noch dazu.
Ja, genau. Okay. Ich erinnere mich an nichts und gehe da leider vom Schlimmsten aus manchmal. Mhm. Außer es ist sehr offensichtlich, dass ich so ein Gefühl habe, wie zum Beispiel jetzt bei Kesha, dass ich sie gesehen habe und dann hatte ich eine emotionale Reaktion.
Mhm.
Ja, selbstkritisch sein ist heutzutage auch wieder so ein Ding, was man natürlich gestärkt überall erlebt und ich muss kurz überlegen. Ich finde, wenn ich so hier sitze und das sind so meine kleinen Schutzmomente, ne? So eine Fake Saint Laurent Brille.
Ja, genau, man sieht dich ja gerade nicht. Also du hast eine richtig coole Brille auf. So ein bisschen darf ich sie so Billie Eilish Type nennen, weil ich glaube, da wissen alle, was
true.
Es ist.
Okay.
So ein bisschen.
It's like giving Secretary Siren.
Okay,
yes.
Ja, das ist gut. Und Ledermantel und bist auf jeden Fall full im Outfit.
Genau. Ja. Nägel sind nicht natural, die sind länger als sonst. Und das ist einfach. Das sind kleine Anhaltspunkte, wo ich weiß, okay, das sitzt.
Ja, und dann ist man drin und kann performen. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, wie die meisten wahrscheinlich, war, als Ohne Benzin rauskam. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie ich auf der Couch saß, dieses Video gesehen habe und ich so war, boah, krass, was ist das denn? Wer ist das denn? Was geht da denn ab? Und das Heftige ist ja bei dir, dass mit diesem ersten Video auch direkt du bekannt wurdest und es irgendwie so einen Hype gab und dieser Song irgendwie ein Hit wurde. Und es ist ja irgendwie schon so bei Künstlern und Künstlerinnen, dass man irgendwie so diesen Moment, diesen Durchbruchmoment, der wird ja immer so ideologisiert oder so. Das ist so der Moment. Da steuert man drauf hin. Also man will den Hype, man will den Durchbruch. Mhm. Und es wird immer als eine sehr positive Erfahrung, finde ich, so bewertet, ne? Dass man darauf zusteuern müsste. War das für dich so? War das so ein Moment, so eine Erlösung und so, ich hab's geschafft?
Weil es der erste Song war, hatte ich nicht so wirklich die Zeit, diesen Hype mir vorzustellen. Checkst du, also ich habe Musik auf Englisch geschrieben als Songwriterin. Ich dachte, ich werde Songwriterin und Toplinerin.
Ja.
Das ist so meine Stärke, Melodien zu machen auf Beats.
Ja.
Und Ohne Benzin war der erste deutsche Song, den ich je geschrieben hatte. Damals mit Replay OK zusammen. Und das war ein reiner amatorialer Versuch zum Teil auch, weil Deutsch ist jetzt auch nicht meine erste Sprache. Und ich habe gemerkt, ich wusste nicht, dass Chille in seinem Auto wie einer Limousine, dass man Limousinen nicht so ausspricht. Mhm. Ich war echt davon überzeugt, ja, es ist so. Und das hat irgendwie aus irgendeinem Grund ganz gut geklappt. Aber ich hatte keine Möglichkeit, mich richtig auf diesen Hype wieder zu freuen, darauf hinzuarbeiten, weil das war einfach so ein sehr plötzlicher, zufälliger Moment, als es dann passiert. Und dann das zu verarbeiten, weil der Song kam im März raus und es ging auf 1 im Juni. Ich hatte ein bisschen Zeit, um das zu erleben.
Ja.
Genau, um das zu beobachten.
Ja.
Es waren halt einfach viel zu große Dinge, die ich beobachten musste.
Hm.
Auf einmal geht er in die Top 50 auf Spotify, auf einmal postet das Apache. Und ich war so, wer sind diese? Also ich war auch so.
Das ist krass, dass es irgendwie so nachträglich kam, ne?
Ja, genau. Stimmt, es hat Zeit gebraucht. Und
und eigentlich ja total wenig Zeit im Vergleich zu anderen, die jahrelang releasen und darauf hoffen, so dass das passiert.
Voll. Ja. Und ich glaube, was passiert, wenn man selber einen Katalog aufbaut und eine Diskografie und eigene Geschichten, baut man nicht die Welt nur, nicht nur für andere auf, sondern auch für sich selbst. Man weiß, wo man ist. man weiß, wo man lebt, man dreht sich um, man weiß, okay, das ist dieser Song, den performe ich so und so. Ja. Und ich hatte halt nur den einen und ich musste für mich auch selbst sagen, okay, was ist die Welt, in der ich lebe? Wo bin ich überhaupt?
Voll krass, aber auch.
Not that healthy. Ich gucke mal die Kamera. Ja. So. Ja, es war auf jeden Fall nicht so gesund. Und ich hatte zum Glück ganz tolle Gespräche mit anderen Künstlerinnen, die mir da sehr geholfen haben und mit denen ich immer noch verifiziert, hat mir gestern geschrieben und war so, hey Girl, wenn was ist, ich bin immer erreichbar, du weißt. Und ich so, ja, voll. Oder Paula Hartmann ist auch jemand, mit dem wirklich, ich bin so dankbar für diese Frauen, die dann...
Aber das ist cool, dass du da auch unter Frauen in der Musikbranche so connected bist. Ich glaube, das ist auch nicht so selbstverständlich leider, dass Frauen sich da so untereinander irgendwie miteinander verbinden und verbünden. Aber ja, ich stelle mir das krass vor, weil dann kommt dein erster Song irgendwie so raus mit auch direkt so einem professionell gemachten Video und alles sitzt irgendwie perfekt und dann läuft es auch noch und kommt gut an und auf einmal bist du nicht mehr Domitiana, die gerade mal so anfängt, Musik zu machen und versucht, sich zu finden, sondern du bist direkt Domitiana.
Yeah.
Alle sind so, das ist jetzt Domitiana, die hat den Song und weißt du, man erwartet direkt so ein ganzes, wie du meintest, eigentlich so einen roten Faden, so ein Profil und du hast ja eigentlich erst einen Song veröffentlicht und die Leute haben voll die krassen Erwartungen an dich, obwohl du ja eigentlich gerade erst loslegst.
Voll, aber nicht nur die Erwartungen im Sinne von vom Erfolg, sondern auch genau wie dieses Storytelling.
Musikalisch,
Das Witzigste war für mich immer diese Annahme, dass ich voll das Partygirl bin. I am the craziest Techno-Party-Girl, Maus,
whatever. Jetzt sag mir aber nicht, dass es nicht so ist.
Also, nein. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne feiern gehe. Mach es auch sehr exzessiv. Also jetzt nicht mehr so exzessiv. Mhm. Ich habe auch, ich release jetzt meine erste EP und da geht es um die Kehrseiten vom Feiern, ums Nachtleben und die Analyse, was ist, was passiert, wenn man sich dort aufhält, länger als 12 Stunden und wer wird man dann und wer ist man, wenn man überhaupt da reingeht. Das sind alles Aspekte, die mich super interessieren im Nachtleben, aber zu dem Zeitpunkt, ich war nicht das crazy sexual party girl, was Leute komplett aus mich gemacht haben. Ich finde, ohne Benzin hat sehr so eine Traurigkeit, eine Sehnsucht nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach Akzeptanz. Und ich fand es schade, dass diese Elemente nicht so erfasst wurden, sondern mehr dieses, ich bin crazy party girl und ich bleibe 24 Stunden wach. Und ich habe es aber auch ein bisschen, ich glaube, ich habe auch damit gespielt und es ist auch vollkommen okay, aber ich hab irgendwann gemerkt, ich will nicht mehr so eindimensional gesehen werden, weil ich das nicht bin. Und ich habe auch andere Stories, die ich erzählen möchte, die mir wichtig sind, die auch mit dem Nachtleben zusammenhängen. Und
aber
Berlin.
Wie lange ist ohne Benzin her?
2,5 Jahre.
Da machst du dir auch echt krassen Druck, ne? Dieses, ich will nicht mehr so eindimensional gesehen werden, so das ist einfach 2 Jahre her. Du hast noch so viel Zeit, nicht eindimensional gesehen zu werden. Mhm. Also wirklich, ja, bei Ohne Benzin war auch, als ich das gesehen habe, weißt du, was mir total neu war? Also genau, du sitzt da in so einem Latex-Bodysuit, der sehr freizügig ist auf so einem Motorrad. Und ja, es geht ums Feiern, es geht um Liebe und auch, ums Drogennehmen. Mhm. Und es ist so, ich weiß noch, ich habe das gesehen und ich war so, krass, mir ist diese Nacktheit in Deutschland, ist es mir gar nicht aus der Popblase so gewohnt. Also man kennt das international, aber also so frei, wie du dich gezeigt hast, das war mir gar nicht bekannt so vom deutschen Markt. Und ich fand das irgendwie total cool und total mutig. Und ich habe mich gefragt, ist das für dich so eine Idealvorstellung, die du hast? Also baust du dir im Kopf so oder hast du dir das damals so gebaut, so möchte ich als Künstlerin sein, so ist Domitiana, so weißt du, so die super Selbstbewusste, die auch irgendwie sich nackt zeigt vor der Kamera und die da keinen Fick gibt? Oder bist du wirklich so? Also ist es eine Idealvorstellung oder bist du so?
Nein, so bin ich. Also das kam auf jeden Fall von meiner Natur. Also ich weiß noch 2019, da war ich öfter im KitKat feiern. Das ist auch das Ding, wenn ich über Partygirl rede, ich vergleiche es halt einfach mit Leuten aus Berlin, meinem Freundeskreis. Das waren echte RaverInnen, die wirklich jeden Tag in der Griesmühle saßen. So, und dann ins Bergheim und dann hier und dann noch hier. After.
Ja.
Das hatte ich nie. Ich war noch nie so jeden Tag da. Aber schon regelmäßig, würde ich sagen. Und da war ich im KitKat. Und ich habe gemerkt, als ich zum ersten Mal Latex angezogen habe, hat es mir so ein Selbstbewusstsein gegeben. Und ich habe mich so wohl gefühlt, auf diesem Podest zu tanzen. Es war meine kleine Bühne. Es war ein kleiner Showmoment. Und was ich auch immer geliebt habe, das ist ja ein sexpositiver Club, jetzt super kritisch zu betrachten, weil die haben echt Entscheidungen getroffen, die gar nicht gehen. Ist gar nicht offen. Also zum Beispiel Till Lindemann reinzulassen. Und die Tür hat auch Skandale. Das finde ich nicht mehr gut. Vor allem bei einem Club, der eigentlich ein Safe Space sein sollte. Aber damals war ich dort und habe mich sehr wohl gefühlt und habe auf diesem Podest getanzt und mochte es, wie ich angeguckt wurde und trotzdem ein bisschen abgeschreckt habe. Das mochte ich. Ich hatte das Gefühl, die Power, also ich fühle mich selbstbewusst Und ich habe irgendwie, das ist so...
So selbstermächtigend.
Naja, aber ich bin auch, ich weiß nicht, wie ich das phrasieren kann. Ich will es auch echt nur über meine Erfahrung sagen, weil für jeder ist das anders. Aber bei mir hatte ich immer das Gefühl, wenn ich mich nackter zeige, dann schrecke ich ab. Dann habe ich mehr eine Schutzbarriere und ich fühle mich wohl in meiner Gestalt, ja, in meinem Dasein. Voll. Ja. Desto höher meine Schuhe, desto kürzer mein Rock, desto mehr Latex, dann natürlich hat das so eine super starke sexual Anspielung und aber das, was mich empowert, ist dieser Schockfaktor und dass ich sage, okay, es ist eine größere Überwindung, finde ich, für manche Leute, dann da mich anzusprechen. Weil ich bin sehr... Es ist scary, to see a woman like that.
Ja, ja.
Oh, sie läuft so rum, warum? Also weißt du, weil das ist
viele
halt...
Viele Männer haben Angst vor selbstbewussten Frauen.
100%! Die sind terrified.
Ja, ja.
Und das ist halt so ein Ding, was mir so viel Kraft gegeben hat. Typen, die ich von Weitem angucken, aber die kommen nicht näher, die sprechen mich nicht an. Die haben Angst davor und das schützt
aber
mich.
Aber manche kommen ja dann schon, oder für die sind dann die... Also mir wären die Blicke schon zu viel, ne? Also selbst wenn ich sie abschrecke. Also mich, so um jetzt aus meiner Perspektive zu sprechen, mich würde es dann gar nicht empowern, weil ich dann so Angst hätte vor diesen Blicken oder so, wäre so, nein, ich will das gar nicht, dass ihr das seht, weißt du? Und deswegen habe ich mich auch so gefragt, aber das scheint wirklich so zu sein. Also du bist so selbstbewusst, wie du wirkst vor der Kamera, weil ich sehe das und bin so, wow, ist die selbstbewusst, das ist krass.
Also in meinem Privatleben, das kann ich ehrlich sagen, ein Wreck. Ich bin total unsicher.
Echt?
Auf jeden Fall, tagtäglich. Okay. Ich hinterfrage super viel. Aber weil ich mich als Person als was Komplexeres sehe und ich hinterfrage andere Aspekte meiner Persönlichkeit, meines Auftretens und meines Seins. Und das ist ja auch nur ein kleiner Aspekt von Selbstbewusstsein. Ich will ja Sachen machen, die irgendwie eine Message haben, die irgendwie der Kultur beitragen, zur beitragen. Und das kann man auch auf jeden Fall mit einem sicheren Auftreten in Latex machen. Aber ich will das weiterbringen. Ich will größer als das sein. Für mich, das ist mein Wunsch. Und so Vorwürfe mache ich mir die ganze Zeit.
Was bedeutet für dich größer als das sein? Was meinst du damit?
Ich hoffe einfach, dass ich in meiner Karriere, weil ich hatte lange natürlich Probleme damit, ohne Benzin so zu verkraften. Weil wenn man da oben anfängt, entweder bleibt man da oder es geht runter. Wenn es runtergeht, muss man weitermachen und wissen, warum mache ich das überhaupt? Was sind meine Ziele? Was will ich erreichen und so? Und diese ganzen Fragen habe ich mich sehr ehrlich gestellt. Und dann habe ich irgendwie so eine schöne Inspiration gefunden in Kollaboration mit anderen Künstlern und Künstlerinnen und ein bisschen interdisziplinäre Arbeit, jetzt auch mit Fashion, mit Perform, ein bisschen, wie kann man das weiterführen? Was ist eine Geschichte, die ich erzählen will? Das ist für mich so ein bisschen dieser Lady Gaga-Effekt, also dass sie sich für super viel eingesetzt hat und sehr viel aus ihrer Karriere gemacht hat und weitergegangen ist. Und das ist irgendwie, dass es nicht aufhört bei einem Hit sozusagen, dass man eben sich anders anderweitig entwickeln kann.
Wenn man auf Bühnen steht und sein eigenes Unternehmen ist, dann beschäftigt man sich ja, also natürlich auch in seiner Privatzeit, einfach extrem viel damit, wie will ich sein? Wie du sagst, was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Also eigentlich ist das ja ein Job, der nie aufhört, über den man die ganze Zeit nachdenkt, bei dem man sich wahrscheinlich auch als Frau, also ich kenne es von mir, extrem viel Druck macht. Und bei dem man ja auch irgendwie weiß, man hat vielleicht nur eine beschränkte Zeit irgendwie so und will irgendwie das Beste rausholen. Was für einen Einfluss hat dieses immer darüber nachzudenken oder viel darüber nachzudenken, wie man als Künstlerin ist, auf dich als Privatperson? Wie viel Zeit bleibt da über für dich?
Ja, ist das eine Herausforderung. Und dann, ich beziehe auch alles, wie du schon meintest, so dieser Job ist so everywhere, überall. Du bist es die ganze Zeit, du denkst die ganze Zeit daran, weil du bist es, du bist der Job. Und manchmal finde ich es so schade, weil ich denke mir so, das habe ich auch mit einer anderen Künstlerin besprochen, haben uns getroffen und waren so, worüber schreiben wir, wenn wir nichts erleben? Wenn wir die ganze Zeit Sachen machen, die so in Interviews, in irgendeinem Auto, dann,
ach so, ja.
So weißt du, so ja, Life Experiences, ja. Was ist, und deswegen war ich immer so gerne feiern, weil wenn du ein Leben in einem Abend verbringen möchtest oder eine ganze Beziehung in einem Abend, dann gehst du feiern. Ich habe mich verliebt, getrennt, dann wieder verliebt, dann hatte ich eine Zeitaffäre, alles innerhalb von 12 Stunden. Und dann so ein Breakup, dann sieht man sich doch beim anderen Floor und dann rennt man wieder ineinander und dann hat man irgendwas anderes genommen und dann ist man wieder in Love. Und das fand ich immer so witzig, weil ich war so, ah, das ist so ein Snapshot of Life, den ich gerade so für mich erfasse und dann beschreibe ich es in meinen Songs.
Ja, was dir auch als Künstlerin effizient in einer kurzen Zeit sehr viele Stories auf jeden Fall.
Ja, sehr viele Stories. Ja,
sehr viel Input liefert. Und das alles, was du gerade erzählt hast, obwohl oder gerade weil du katholisch erzogen worden bist. Ich glaube, also man hört ja so viel so popkulturell und in Medien irgendwie, wird das thematisiert, irgendwie katholisch erzogen worden zu sein. Aber ich weiß nicht, ob Leute sich das wirklich vorstellen können, was es bedeutet. Mhm. Beantworte du es mir. Was bedeutet es, katholisch erzogen worden zu sein? Was macht das mit dir im Alltag? Also wie bleibt das bis heute übrig?
Ich habe einen Song released, der katholisch erzogen heißt. Für die, die es nicht kennen, und habe sehr viel Backlash dafür bekommen. Aber habe auch sehr viele Nachrichten bekommen von Menschen, die auch katholisch erzogen wurden und die mir erzählt haben, dass sie, also wie ihre Erfahrungen waren. Um die Frage zu beantworten, ich bin auf Sizilien aufgewachsen und im Nachhinein dann erkannte wahrscheinlich Zwangsstörungen, aber ich hatte sehr oft so wiederkehrende Gedanken und durch das regelmäßige in die Küche gehen hatte ich ein unglaubliches, schweres Verhältnis zu Shame.
In die Küche
Guilt.
Gehen?
Kirche.
Ach,
sorry, meine Aussprache da,
nein,
die italienische.
Nein, sorry, das war nicht so gemeint.
Nee, easy. Oh, nein, no worries. Ich war wirklich manchmal komisch. Limousinen, you know. Das ist so Standard. Auf jeden Fall regelmäßig in die Kirche und dann hatte ich so diese Shame, also wirklich die Guilt. Was ich sage auf Deutsch? Shame?
Ist Scham.
Scham, ja. Oh, perfekt. Mhm. Ganz, ganz doller internalisierter Scham. Mhm. Immer dieses so Katastrophe, also das kleinste Gedanken, die irgendwie ein bisschen weird waren. Ich war 9, habe ich es riesig gemacht. Dann saß ich da und dachte, ich muss für meine Sünden irgendwie befreit werden.
Mit
und
9?
Ich ich war halt, Katechismo ist von 9 bis 12 und dann bis 14 nochmal. Und ich war so, ja, seit meiner Kindheit, meine Oma war sehr katholisch, meine ganze Familie. Man zieht sich auf eine gewisse Art und Weise an. Man hat Religionsunterricht in der Schule, man muss auf jeden Fall hin und man muss es beachten. Und es gibt eine gewisse Haltung. Und Catania ist auch eine sehr religiöse Stadt, weil wir haben Sant'Agata. Sant'Agata ist die Heilige und das Fest für diese Heilige ist das drittgrößte Fest auf der Welt für eine heilige Person. Die Stadt ist still, lahmgelegt und alle sind nur am Verehren dieser heiligen Person. Genau, das war alles der Kontext, in dem ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich mit 14 Lady Gaga entdeckt, die dann Judas rausgebracht hat. Und ich war so, boah, was ist das? Und ich fand es ein bisschen schade bei katholisch erzogen, dass es heißt katholisch erzogen, weil ich mich auf die Erziehung beziehe. Ich rede über die Erziehung, ich rede nicht über das Glauben. Und ich glaube, ich verstehe, dass das getriggert hat und ich kann auch eine bestimmte
Kannst
Haltung...
Kannst du einmal erklären, was die Leute getriggert hat?
Ach, ich hab auch sehr provoziert, ich muss da ehrlich sein. Aber es war mir wichtig, ich mache auch Popmusik and I'm not gonna apologize for that. Aber ich will einmal nochmal klarstellen. Also ich bin katholisch erzogen, gehe gern mit Knien auf den Boden, fick schnell auf der Clubtoilette, heißt nicht, dass wir uns kennen. Ich finde nicht bei allen, aber eine Folge von so internalisierten Scham als junges Mädchen ist, zumindest in meinem Leben, war dann diese Emancipation in so einer Latex. Ich war so, okay, wenn ich das da nicht zeigen kann oder wenn ich das die ganze Zeit mich dafür schämen muss, dann mache ich das erst recht. Genau, dann ist es so ein anderer Extrem und so versuchen, damit umzugehen. Das ist so ein Pendelding. Und und das war das, was ich versucht habe zu erklären. Und es ist auch so die, dass ich mich eben nicht mehr schäme und dass dass es schwer für mich war, dass dieser Scham ein Zeichen hinterlassen hat oder dass vielleicht auch der Grund dafür ist, warum ich so mit meinem Leben umgehe und mich so anziehe. Und viele haben dazu related und haben mir sehr süße Nachrichten geschickt und konnten sich damit identifizieren. Aber andere haben natürlich gesagt, dass es total unpassend ist, im Rahmen von einer religiösen Anspielungen zu haben und gleichzeitig sexuelle Anspielungen im Satz danach.
Ja.
Was ich auch verstehen kann. Ich glaube nur, das war, was mir wichtig war zu sagen, es geht mir um die Erziehung, es geht mir um diesen Charme, der in mich eingetrichtert worden ist und von dem ich mich befreien wollte.
Und am Ende ist es Kunst.
Ja, genau. Und ich finde auch, es hat die richtigen, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich kurz eine Minute nimmt, dann kann man auch dazu, also dann kann man es auch verstehen. Und das hat eine wichtige Message. Ich bin sehr stolz auf den Song trotzdem. Sehr schwierige Zeit danach. Ja, alles gut.
Ja, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass der Song viele Leute provoziert hat und dass da viel los war in deinen DM.
Ja.
Ich kenne Geschichten von Menschen, die katholisch erzogen worden sind und internalisierter Scham, auch nicht nur von Menschen, die katholisch erzogen worden sind, sondern auch mit anderen Religionen.
Ja.
Wie äußert sich die bei dir? Ist die noch da in manchen Situationen, diese Scham?
Ja, voll oft. Also es hat sich so... Es war immer diese Suche nach einem Fehler, nach der Sünde, nach etwas, was ich gerade falsch mache, von dem ich befreit werden muss. Und ich habe das nicht so ganz mit ich projiziere nicht Slutsh, also ich slutsche mich nicht selbst zum Beispiel. Oder ich habe nicht dieses Ding von, bin ich gerade zu nackt angezogen, um in diesem Space zu sein. Und ne, das habe ich nicht zum Glück. Und das hat mir das glücklicherweise durch Berlin ist das gekommen. Ich glaube, wäre ich auf Sizilien geblieben, hätte ich dann eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Story zu. Weil die Region ist einfach viel katholischer, traditioneller und man geht mit Frauen und Flinterpersonen, queere Personen ganz anders um. Da ist es viel, viel strenger und viel, man äußert sich viel leichter so negativ. Ich fand, das hat mich auch ein bisschen verwundert, dass ich so viele DMs bekommen habe, die so explizit waren und so, ja. Geil, da will ich vielleicht gar nicht hin, aber so, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nach Berlin gezogen bin mit 17 und dass ich hier sozusagen andere Wesen entdecken konnte und andere Menschen und andere Lifestyles und gecheckt habe. Die Dinge, für die ich mich schäme, sind eigentlich normal und okay und ich akzeptiere, es ist nicht alles ein Fehler und nicht alles eine Sünde und ich kann mich so anziehen, wenn ich mich damit wohlfühle. Ja, und das war durch Community tatsächlich etwas, was ich dann aufgearbeitet habe und mich wohler gefühlt habe mit.
Und dadurch wirkt es vielleicht dann auch für mich, die das erste Mal ohne Benzin sieht, so wahnsinnig selbstbewusst, dass mich das beeindruckt, weil du dich dahin gearbeitet hast. Also weil dir dieses Selbstbewusstsein nicht einfach geschenkt wurde, sondern das hast du dir erarbeitet. Ich glaube, deswegen strahlt es auch so eine Kraft aus. Lass uns trotzdem, auch wenn du gerade schon Berlin angesprochen hast, gedanklich kurz auf Sizilien bleiben.
Okay.
Weil ich möchte dir eine Fotoreihe zeigen von Strandporträts. Einen Moment, ich suche dir einmal kurz raus.
Easy.
Das sind Strandporträts von 1992 bis 1998, also schon ein bisschen älter und sind von Renike Dijkstra aus der Ausstellung Still Moving. Und ich finde die Fotos total spannend. Also man sieht verschiedene Frauen, ich habe jetzt überwiegend Fotos mit Frauen rausgesucht, zu denen sie gesagt hat, hey, ich will dich zum Beispiel morgen fotografieren, wir treffen uns am Strand, komm einfach so, wie du dich wohlfühlst. Und mein Lieblingsfoto ist das eine Foto von dem Mädchen in dem orangenen Bikini.
Ah.
Die, hast du es da?
Ja, hier genau. Vorne.
In dem orangenen Bikini, weil sie hat gesagt, komm einfach so, wie du dich wohlfühlst. Und ich weiß nicht, ob du es siehst, aber sie ist komplett aufgebrezelt. Und sie hat quasi gar nicht gesagt, so, du musst dich komplett aufstylen, aber sie hat sich so aufgestylt. Und ich finde es total spannend, wie die Leute, also wie die Frauen posieren, weil sie eigentlich Wert darauf, also sie wollte die Person immer oder will die Person eigentlich immer genauso porträtieren, wie sie sind und gar nicht, dass sie eine Pose einnehmen. Aber es ist ganz spannend, wie die Leute posieren. Also man sieht wirklich manche Mädchen, eigentlich ist es kaum möglich, die verschiedenen Mädchen ohne Pose irgendwie zu treffen. Ich weiß nicht, wenn du die Fotos siehst ohne irgendeinen Hintergrundkontext, was macht das mit dir? Hast du irgendwas, was das in dir auslöst?
Das Erste, was ich dachte, ist halt einfach diese, also wie jung diese Mädchen sind und wie trotzdem aussagekräftig ihr Auftreten ist. Also es sagt mir total, also es sind wirklich, das hat mir auch davor, bevor wir aufgenommen haben, dass man, wenn man jünger ist, auch ein total viel zu sagen hat und auch wichtige Dinge zu sagen hat, die auch ja wirklich relevant sind. Und hier sehe ich auch eine ganze Story. Ich sehe wirklich eine Geschichte, ich sehe eine komplett fast full-formed Persönlichkeit und das ist so, they really say a lot, das stimmt.
Ja, wir haben vorhin kurz, also weil das nicht jetzt im Podcast mit drin ist, wir haben vorhin kurz drüber geredet, dass man sich immer so schämt für die Sachen, die man gemacht hat als Kind, weil ich habe so erzählt, dass ich so, ich hatte viele Hobbys und ich habe viel gemacht.
Was so geil
und dass
ist,
ich
was
so geil manchmal ist. So ein bisschen cringe finde und da meintest du eben so, nein, man hat auch als Kind schon viel zu sagen und das recht, man sieht da halt so richtige Persönlichkeiten. Ne?
Total und so auch diese, das, was ich auch witzig finde, ist so, die offensichtliche Awkwardness fällt nicht als erstes auf. Nur wenn man wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt mit den Posen und man ist so, ah ja, fair. Das ist a little weird. Aber das war nicht das, was mir als erstes aufgefallen ist. Ich fand halt eigentlich so leicht misstrauisch, mir gefallen das Gruppenbild. Leicht misstrauisch, alle haben so einen Blick von so,
Ja, es gibt ein Gruppenbild in der Mitte, ihr könnt das ja gerade nicht sehen und das finde ich besonders spannend, weil so da sind wie viele Frauen, warte, ich kann es gerade nicht sehen.
Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 Frauen oder junge Mädchen, manche haben Bikini an, manche haben Badeanzug an und es ist total spannend, wie die posieren. Die stehen alle so nebeneinander, fast schon wie so griechische Statuen, finde ich, so im Boden.
Voll.
Und jede Frau posiert, oder jedes Mädchen, das sind ja eigentlich noch Mädchen, posiert für sich.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich musste sofort daran denken, wie man in dem jungen Alter sich manchmal unwohl fühlt, wenn man weiß, man ist mit dem Mädchen auf dem Foto. Dann noch im Bikini. Und ich sehe das Ding richtig an. Manche sind selbstbewusst und nehmen eine selbstbewusste Pose an. Und bei manchen Mädels, wenn ich die angucke, denke ich mir so, ich merke richtig, wie du denkst, oh Gott, ich bin mit ihr auf dem Foto, scheiße, ich muss gut aussehen. Weißt du, wie ich meine? Also strahlt so diese Unsicherheit an, die man auch aus, den man mit seinem Körper als Mädchen, das hat es mit mir gemacht. Als
ja,
Mädchen
ja,
hat.
Ich verstehe das total. Ich finde, trotz wirklich, ich kann nur sagen, trotz der Awkwardness und trotz dieses Unwohlgefühl mit der Gruppe und so weiter, hat trotzdem so eine kranke Stärke und so eine, das ist voller Energie, das Bild so. Die verstecken sich nicht trotzdem, auch wenn sie es vielleicht wollen in dem Moment. Auch wenn so die Hände vor dem Körper gemacht werden, ist trotzdem, ja, sagt der Blick dann ja, was aus. Und ja, das ist total
und woran ich auch denken musste, ist, dass es halt so junge Mädchen sind, die schon sich, also gerade in dem Alter sind, wo sie wahrscheinlich anfangen, sich irgendwie mit Sexualität, genau, und dem Körper und so auseinanderzusetzen. Boah. Und dann Strand, irgendwie Italien, ich weiß nicht, hast du da irgendeine Verbindung zu? Woran denkst du, wenn du an Strand, Bikinis, Mädchen am Strand, hast du da irgendwelche Kindheitserinnerungen oder ist das
total,
gar nicht so?
Ja. Ich bin so my biggest person in life war meine Oma und sie war in Donna Lucata auf Sizilien und wir waren dann immer am Strand da und sah fast so aus, also so dieses bisschen verwühltes Meer und irgendwie jetzt nicht super, super clean, Algen überall, so sehr ähnlich wie der Strand auf diesen Bildern. Und wir waren aber sehr, also meine Schwester und ich, sehr lange, sehr kindlich. Also ich war bis 14, 15, wollte ich kein Make-up tragen, hatte keine Brüste und war so sehr, hatte noch nicht jemanden, einen Jungen geküsst und wollte nichts davon wissen. Und ich frage mich, wäre ich 13 gewesen auf diesen Bildern, wie ich da posiert hätte. Ich glaube, ich hätte auch so misstrauisch in die Kamera geguckt. Ja. Und so.
Hättest du ein Bikini angezogen oder so? Ein Mädchen hat ja auch einfach nur so wie so eine Boxershorts, Schwimmshorts an. Weil ich finde, das ist so krass. Ich finde das manchmal so falsch, wenn ich Kinder sehe, die ein Bikini tragen.
Ja, total. Ja, safe.
Weil es so zu sexuell ist dafür. Ihr seid so 10 oder so.
Aber wie interessant, dass das sexuell ist.
Ja.
Also so, weißt du, und dann werden die Nippeln, wenn sie nicht verdeckt sind, als sexueller betrachtet.
Nein, aber ich finde die. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch selber ein internalisierter Sexismus oder so von mir, aber ich finde schon, dass Bikinis, also es kommt natürlich drauf an, aber haben schon häufig etwas von, ich will den Körper so schön, also so gut wie es ist, zur Schau stellen, im Sinne von, wie er geschnitten ist. Weißt du, also es betont ja schon sehr so die vermeintlich weiblichen Merkmale. Und wenn ich das einem Kind anziehe, was 10 Jahre alt ist, finde ich das manchmal so befremdlich, weil ich das so weird finde, wenn die so ein Bikini anhaben, der so eine Brust verdecken soll, die es noch gar nicht gibt. Das finde ich daran komisch.
Für mich ist, und das zu ergänzen in meinem Kopf, weil ich habe gerade einen Flashback bekommen, ich glaube, das ist komisch, es löst was Komisches aus, weil es sind Kinder und wenn man über die Brust ein Bikini setzt, dann ist das so, das Nippel ist bereits ein Problem geworden.
Ja,
wir sind
genau,
nicht mehr in dem Alter, wo das...
besser ausgedrückt, ja.
Nee, aber voll, das war voll wichtig, dass du es gesagt hast, weil sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Es ist so, du bist jetzt willkommen in the time in deinem Leben, wo dein Nippel ein Problem ist und deswegen musst du es verdecken und dann sieht man die, dann ist es vor auf einmal so eine, jetzt bist du eine Frau und musst dich dafür verstecken und so weiter. Und wenn es Kinder sind, dann sind die Nippel noch nicht problematisch. Ist
ja,
halt gesellschaftlich.
Und wo du ihn so, ich weiß nicht, ich finde auch so ein, wenn man so einem Kind, so, aber vielleicht ist das auch Quatsch, was ich sage, aber wenn man so einem Kind so ein Triangel-BH so anzieht oder Bikini, dann ist das auch wie so ein Pfeil dahin. Also es ist so, hier ist jetzt etwas, ich gehöre jetzt irgendwie hier dazu, genau, ich bin jetzt eine Frau, ich bin kein Mädchen mehr. Irgendwas daran finde ich so befremdlich, so einem 10-jährigen Kind zu sagen, das ziehst du jetzt an, weil jetzt bist du eine Frau. Und ich denke mir so, oh Gott, das ist ein Kind, das soll rumlaufen, wie es will.
Ja, aber das ist echt so ein, total schwieriges Phänomen. Auch so, ich meine, ich sehe so oft, auch auf Social Media Leiter, Family Accounts und kleine Kinder und Mädchen, die wie Prinzessinnen gekleidet werden und ganz, also es ist, das ist ein sehr, sehr großes Problem.
Aber spannend, weil die Porträtfotos ja schon älter sind, 92 bis 98, hatte ich gesagt. Und irgendwie, du hast recht, also es ist so genau, was man eigentlich heute wieder auch sieht auf Social Media.
Total,
Instagram,
komplett.
Was es da noch gar nicht gab. Aber wenn die Leute aus also vor allem die Männer und die Jungs aus Catania, die ja genauso aufgewachsen sind wie du, aber nicht irgendwann nach Berlin gezogen sind und sich selbst empowered haben, auch katholisch erzogen worden, wie blicken die auf dich jetzt heute?
Nicht gut. Also das habe ich auch mal gepostet im Rahmen von der katholisch erzogenen Kampagne. Ich habe mich getraut, endlich Screenshots zu teilen auf mein Instagram über ganz schlimme Sätze, die gefallen sind in einer WhatsApp-Gruppe mit 13 Männern, die meine ehemalige Freundesgruppe war in Catania. Das waren meine Jungs, das war meine Gruppe mit ein paar anderen Girls. Wir waren eine super tolle Freundesgruppe. Und irgendwann habe ich herausgefunden, als ich angefangen habe, mich so zu kleiden, wie ich wollte, in Berlin, da war ich schon weg, dass sie meine Fotos regelmäßig reingeschickt haben, sich darüber ausgetauscht haben, wie mich Trigger Warning nochmal sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, wie sie mich gerne vergewaltigen würden. Oder wie krass ist diese Entwicklung? Was machen wir jetzt mit ihr? Wenn sie kommt, was können wir dann tun? Also ich hatte dann tatsächlich Angst, wieder zurückzukehren, weil ich war echt? So, es sind halt, naja, es sind halt krass. Über 10 Menschen, die sich darüber austauschen,
ja,
wie sie gerne...
Ja, was sie mit dem machen wollen.
Ja, weil oh ich gerade Latex anhabe und es gepostet habe. Und das, diese Phase, das herauszufinden, damit umzugehen, ich wollte erst rechtlich da vorgehen, hatte auch nicht wirklich, das Problem ist, in unserem Rechtssystem, wenn man irgendwann, also vor allem bei solchen Fällen, man hat selten Aussicht auf Erfolg und es kostet sehr viel Geld, überhaupt eine Unterlassungsklage oder bestimmte Briefe rauszuschicken oder überhaupt was zu bewirken. Und was mir auch gedroht wurde, war Defamation. Dass der einer der Typen meinte, nee, das habe ich nie gesagt und ich werde zurückklagen. Und ich war so, du Idiot, I have the screenshots, aber fair, be my guest. Und das alles so zu erleben, ich war so cool. Und dieses Jahr habe ich mich getraut, die Screenshots zu teilen. Und ich war so, hey, by the way, I didn't forget. Und es hat nichts daran geändert, wie ich mein Leben gelebt habe und meine Karriere weitergemacht, geführt habe. Aber natürlich, wenn ich an diesen Menschen zurückdenke, ist es kein gutes Gefühl. Und ich habe zum Glück eine sehr gute Freundesgruppe jetzt in Catania, die leben aber jetzt auch alle in Mailand. Und seitdem meine Oma nicht mehr da ist, gehe ich echt selten zurück.
Wir sprechen ja über Selbstbilder in diesem Podcast und ich glaube, wir haben dich schon ganz gut kennengelernt. Aber was ich so spannend finde, ist, dass natürlich ganz viel, also wenn wir darüber sprechen, wer sind wir selbst, prägen einen natürlich ganz viel auch Dinge, die wir erleben oder was andere Menschen, also wie sie mit uns umgehen, was wir in Gesprächen und Austauschen erfahren, wie zum Beispiel mit Kesha, aber natürlich auch negativen Erlebnissen, weil du hast deinen Song Victoria angesprochen. Mhm. Eigentlich kommen wir da wieder zum Beginn unseres Gesprächs. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum es in dem Song geht.
Yes, gerne. Meine Art, das zu thematisieren, war so durch Referenzen tatsächlich. Also Victoria heißt Victoria, weil es einen Film gibt, der wurde 2014 veröffentlicht, wo ein ganzer Abend dargestellt wird und es wurde in einem One-Shot gedreht, also ohne Cuts. Das geht einfach weiter, es hört nie auf. Und es ist ein spanisches Mädchen, sie kennt diese Jungs und die machen, irgendwo passiert eins nach dem anderen. Sie ist Teil eines Banküberfalles, sie hat überhaupt keine Erfahrung damit. Eine der Personen stirbt, es ist super dramatisch und sie kommt da nie raus. Nie ist es ein Moment, wo sie eine Pause machen kann und entscheiden kann, ich mache hier einen Schnitt, ich gehe weg davon. Und so habe ich mich gefühlt, als ich vor 2019 ungefähr, da habe ich noch Jura studiert, bei der Bayerischen Botschaft war so eine Weinverkostung, meine Eltern sind Weinhändler und dann sind meine Schwester und ich hingegangen und ich habe mich mit diesen, also einen Menschen der Politik und seinen Assistenten unterhalten und mir war es wichtig, eine Connection zu haben für die Zukunft, weil ich im Referendariat natürlich verschiedene Anlaufstellen haben wollte, wo ich arbeiten könnte.
Also
ne?
Noch juristische.
Ja, genau. Ich habe keine Musik im Kopf gehabt. Also, doch schon, aber jetzt nicht, bin es nicht nachgegangen als Traum. Und dann habe ich mich ganz lange mit denen unterhalten und es war voll toll. Wir haben über ganz viele Themen geredet und ich hatte das Gefühl, ich werde ernst genommen. Mir wird zugehört. Ich bin die einzige Frau und es sind zwei Männer und er ist älter und dann ist ein whatever. Und dann wurde ich eingeladen, mit ins Hotel zu kommen. Und hab dann ja gesagt und ich meine, es war eine Weinverkostung, ich war schon angetrunken. Als wir da unten in der Lobby saßen, wurde es immer weirder und dann hat der Ältere gesagt, ja geh doch mal aufs Zimmer mit den Jüngeren, so von wegen, deswegen bist du ja hier. That's the point. Davor wurden ganz
also
komische...
Jetzt mach doch mal.
Ja, yeah, let's go, so ja. Jetzt, du bist doch deswegen hier, so. Und ich wurde echt unter Druck gesetzt und dann, davor haben sie auch komische Sachen gesagt, die echt verletzend waren, auch für mich und meine Friends, also ne, transphobische Sachen, queerfeindliche Sachen und ich habe irgendwie versucht, ich war betrunken, versucht, die Sprachnachrichten zu machen und als sie diesen Satz gesagt haben, geh doch mit ihm aufs Zimmer, bin ich aufgestanden und war so, ich habe übrigens Beweise, keine Ahnung. Und dann haben sie mein Handy aus der Hand gerissen, ich konnte es nicht wiederkriegen, ich habe geschrien, jemand ist gekommen. Es war einfach eine Situation, die echt traumatisierend war und ich... Irgendwann kam dann jemand und ich bin dann rausgegangen und hatte eine Panikattacke und bin ganz lang gelaufen. Und das Schlimmste war dieses Gefühl von so, ich wurde begehrt den ganzen Abend und mir wurde zugehört und ich hatte das Gefühl irgendwie, ich mache gerade was Wichtiges für meine zukünftige Karriere und dann dieses, darauf reduziert zu werden, auf die Vorstellung und die waren sicher damit, dass das passiert. Und dann dieses Ende mit dem Handy wegreißen. Whatever. Ich bin so super in das Detail gegangen. Es passiert
nein,
mir leider immer,
gut,
wenn ich die Story erzähle.
Nein, alles gut.
Ich will auch niemanden triggern, aber so.
Du brauchst dich hier erstmal gar nicht entschuldigen. Alles gut. Das ist dein Raum hier. Weshalb ich dich das frage, ist nicht, also um random irgendwie Traumata rauszuholen, sondern weil du es gerade auch Traumata genannt hast. wenn wir über Machtmissbrauch sprechen und über dein Selbst, was für Spuren hat diese Erfahrung bei dir hinterlassen in deinem Selbst?
Eine Sache, die ich interessant fand, ist, dass ich die Jacke nicht mehr getragen habe, die ich anhatte. Und das war eine Jacke von meiner deutschen Oma zum Beispiel, die mir wichtig war. Und ich hatte immer dieses, ne, was ist auch, was man sehr oft hört bei so Fällen, die, wo viel Schlimmeres passiert, ne, dass man da eben so eine, man hat eine ganz interessante Art, damit umzugehen, weil man echt, weil es eine sehr einprägsame Erfahrung ist. Ich war enttäuscht von mir selbst. Ich glaube, das war eine Sache, mit der ich umgehen musste dann danach. Ne? Dieses, warum bin ich so weit gegangen? Ich wusste doch, ich bin nicht
dumm. Dass man dir selber die Schuld
gibt. Ja, klar, dass man sich selber die Schuld gibt. Und wie ich das dann verarbeitet habe mit der Zeit, das hat lange gebraucht. Ich meine, das ist 2019 passiert. Ich habe 2024 einen Song darüber geschrieben oder 23 und 24 veröffentlicht. Genau dieselbe Sache wie mit dem Group-Text von den Männern in Italien. Es hat lange gedauert, bis ich mich dazu äußern konnte, weil bevor man sich dazu äußert, oft man das Gefühl haben möchte, dass man in einem sicheren Umfeld ist, wo man weit genug davon entfernt ist, dass man, ne, dass man die Kontrolle wieder hat, gefühlt. Und das finde ich so schade, dass so vielen Opfern diese Möglichkeit nicht gegeben wird. Und dass sie dann in noch einer schwierigeren, traumatisierenden Situation gebracht werden, wenn sie sich dazu äußern, wenn sie denunzieren und vor Gericht gehen. Und ja, ich habe irgendwie für mich entschieden, wenn es für mich okay ist, dann thematisiere ich solche Sachen so oft wie möglich. Vielleicht hilft es jemandem, vielleicht bringt es auch etwas, so ein Licht darauf zu scheinen. Genau, das ist so ein bisschen meine Erfahrung damit danach.
Ja, vielen Dank fürs Teilen.
Gerne.
Und fürs Öffnen. Wie schaffst du es, dich selbst zu ermächtigen?
Meine Community, meine Menschen um mich herum. Ich bin im Kreis von wundervollen, flinter, queere Personen hauptsächlich und crazy Creatives und Gender-Bending, fucking Anything-Bending. Menschen, die sich alles Mögliche trauen und das inspiriert mich total und das ermächtigt mich und makes you feel less lonely, auf jeden Fall.
Nochmal zurück zum Abschluss zum Selbstbild. Wer willst du sein?
Oh.
Also wonach versuchst du zu leben, Entscheidungen zu treffen? Was sind deine Werte, nach denen du handelst?
Das ist eine schöne... Ach so. Große Frage.
Ja, I know.
Aber geil. Nee, voll die schöne Frage. Ich finde, ich versuche informiert die Vielseitigkeit der Menschen um mich herum oder generell zu verstehen, damit ich respektvoll und nicht nur für mich ermächtigend, aber auch für andere durch die Welt gehen kann, dass irgendwie so Tabuthemen weggeschoben werden aus dieser Welt, damit sich Leute nicht unwohl fühlen. Ich habe größten Respekt vor Teenagers manchmal, weil das ist immer so eine Phase, wo man so eine krasse Leidenschaft hat, total darauf aufgeht und gleichzeitig zum ersten Mal erlebt, wie jemand einen ablehnt. Und das ist so schwer. Und ich wünsche mir weniger Ablehnung für die Person, die man ist, wenn man niemanden verletzt.
Also Empathie.
Empathie, ja, voll.
Und bist du da? Also bist du bei der Person schon, die du sein willst? Oder ist es noch ein Weg?
Oh, es ist noch ein Weg. Aber es ist ein guter Weg.
Also bist du auf einem guten Weg auch.
I hope. Ich meine, ich konnte die Frage beantworten. Ich dachte nicht, ich kann sie beantworten. So, I'm happy.
Jawohl.
Ich war okay. So, who am I? Ja.
Und wie blickst du jetzt, also wir haben ja ein Jahr hinter uns gebracht. Wir nehmen auch gerade diesen Podcast nach zwei sehr politisch turbulenten Wochen auf, in denen gerade Trump gewählt wurde, Neuwahlen in Deutschland entschieden. Also es ist gerade viel los. Wie blickst du ins nächste Jahr? Wir haben ja zu Beginn der Folge darüber geredet, dass du gerade irgendwie, ja, es dir irgendwie wieder besser geht, aber du auch so strugglest. Mit was für einem Gefühl blickst du jetzt ins nächste Jahr?
Ich habe leider so eine Kurzsichtigkeit gerade, weil ich eben EP-Tour plane und so weiter. Ich glaube, nächstes Jahr wird für mich zumindest, aber ich muss auch sagen, ich rede aus einem Privileg heraus, erstmal mit einer Pause und dann Neustart. Ich hoffe, ich kann mit meinem Pessimismus auch gerichtet an also die ganze Gesellschaft und so international, was gerade passiert, ein bisschen, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich schwieriger werden alles und ich hoffe einfach, dass ich mir die Zeit nehmen kann, damit also mit allem umzugehen, was gerade in meinem Leben passiert, aber auch generell überall. Und ich bin gespannt aufs nächste Jahr, aber ich bin nicht so optimistisch, um diese Frage zu beantworten. Es tut mir leid, ich bin echt so ein bisschen scared, was jetzt nächstes Jahr passiert. Generell, überall auf der Welt.
ich glaube, es ist ja auch ein Gefühl, was da sein darf. Also ich weiß auch nicht, ob dieser gezwungene Optimismus einem immer was bringt. Ich habe letztens, es wird so häufig gesagt in den Debatten, aber ich habe es, glaube ich, letztens erst richtig verstanden. Ich hatte so eine politische Diskussion, wo es auch so darum ging, es ging um Erziehung. Wie erzieht man junge Menschen in einer Welt, die gefühlt untergeht gerade, während sie auf dieser Welt erzogen werden? Und zu was für Menschen erzieht man sie? Und dann hatte ein Lehrer gesagt, dass es ganz viel um Selbstwirksamkeit geht. Und dieses Wort Selbstwirksamkeit hört man irgendwie so häufig, so dass es, finde ich, schon so, für mich hat so eine Bedeutung verloren. Und ich habe es dann, glaube ich, erst richtig verstanden, was Selbstwirksamkeit jetzt irgendwie gerade bedeuten kann. Und zwar, dass man für sich irgendwie eine Aufgabe findet oder dass man irgendwie für sich sich irgendwie, dass es nicht nur um die individuelle, ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder, aber dass es nicht nur ums individuelle Verwirklichen geht, sondern wirklich, was kann ich beitragen und dass man da drin irgendwie einen Sinn findet. Mhm. Ich hoffe, ich habe es irgendwie gut wiedergegeben, aber das fand ich irgendwie eine schöne Art, dass man gar nicht sagt, man muss optimistisch sein, sondern man muss irgendwas finden, womit man selbst wirksam sein kann.
Selbstwirksamkeit im Kontext von der Gesellschaft. Ich glaube, diese Isolierung ist das, was mir am meisten Angst macht.
Voll. Genau, also nicht individuell. Also so habe ich es jetzt für mich ausgelegt. Ja. Weil ich glaube, zu viel Individualismus gerade ist nicht das, was wir brauchen.
And it's what's happening, so mehr und mehr. Ja. So ist es komplett, das, was gerade so passiert. Nee, voll, das ist ein schöner Ansatz. I agree.
Hey, vielen Dank, Domitiana, für deine Ehrlichkeit, für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich drücke dir die Daumen, dass du noch gut durch dieses Jahr kommst und dann schön deinen Neustart Anfang nächsten Jahres machen kannst.
Slay, thank you so much. Danke dir.
Selbstbilder ist ein Podcast der Berlinischen Galerie, produziert von ACB Stories. Inspiriert durch die Ausstellung Rieneke Dijkstra's Still Moving, die noch bis zum 10. Februar 2025 in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Host bin ich, Salwa Humsi. Redaktion macht Linus Lüttke und Sarah Maschinkowski von der Berlinischen Galerie. Producer ist Jan-Philipp Wilhelm. Sounddesign und Schnitt kommt von Dennis Hürter. Artwork von Joshua Söhn und Marie Mestwert.